886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und starten dann mit einem hochbrisanten Thema. Wir haben es auch kurz in den Schlagzeilen bei uns gehört und es ist eh überall ganz groß gewesen. Der Fall, als er passiert ist und jetzt auch der Prozess dazu. Und da schreibt eben zum Beispiel OFAT: Prozess zu Tod auf Großglockner startet. Bergsteigerin erfroren, geht in gut einer halben Stunde los. Dieser Prozess könnte vielleicht verschoben werden, wie wir auch gehört haben, wegen des großen Interesses. Grundsätzlich ist die Thematik natürlich sehr interessant, weil viele Bergsteiger und Alpinisten auf den Fall schauen, weil da schon ein Thema ist, das für die relevant ist, die halt gerne auf Berge gehen und das in Gruppen. Im Detail nochmal, weil ich nicht mehr genau erinnern kann, es war ein 37-Jähriger und die 33-jährige Lebensgefährtin gemeinsam unterwegs, sind auf den Großglockner gegangen und dann ist tragisch die 33-jährige Lebensgefährtin erfroren, weil sie 50 Meter unter dem Gipfel einfach keine Kraft mehr hatte. Nach vielen Versuchen dann dort der Mann sie liegen gelassen und ist nochmal über den Gipfel zu der nächsten Hütte gegangen, um Hilfe zu holen. Und da ist jetzt das Thema, es wird, Staatsanwaltschaft wirft dem Mann grob fahrlässige Tötung vor. Er soll sie, laut Staatsanwaltschaft, schutzlos entkräftet, unterkühlt und desorientiert zurückgelassen haben. Und die Rettungskräfte konnten dann, sobald sie aufsteigen konnten, nur noch den Tod der Frau feststellen. So, und die Thematik ist, dass da unter anderem die Frage zu klären ist, war er, der Angeklagte, Bergführer aus Gefälligkeit, wie das so heißt. Also nicht, dass er offiziell eine Bergführerausbildung hatte und das quasi auch angeboten hat irgendwie, sodass es quasi ein offizielles Verhältnis war, ein abhängiges Verhältnis, sondern halt, weil er da viel erfahrenere
Person
gewesen wäre als seine Lebensgefährtin. Das ist einmal jetzt spannend, wie man das vor allem auch genau definiert. Wie will man das jetzt wirklich nachweisen, wie viel mehr Erfahrung der hat, wenn jemand im Privaten einfach auf Berge geht und Bergsteiger-Klettertouren macht. Ist ja kein, führt ja kein offizieller Buch drüber, wo man dann im Nachhinein sagen kann, so, wir sehen jetzt das ganz genau so und so. Also das ist ja schwer schon mal nachzuweisen irgendwie.
Das ist sehr Subjektives.
Warum ist das wichtig? Weil wäre das so, dann geht ein gewisser Teil, das hat gestern in einem sehr, sehr spannenden ZIP2-Interview ein Alpinjurist erklärt, dann geht ein gewisser Teil der Eigenverantwortung auf den Bergführer über. Aber das ist eben so ein sehr, ja, spannende Frage natürlich. Wie genau stellt man das fest? Ab wann sagt man dann, okay, diese Person war verantwortlich für Entscheidungen, die nur diese Person mit ihren Fachkenntnissen und Bergführerkenntnissen treffen konnte? Oder dann gesagt hat, nein, wir schaffen das. Und ich als quasi Laie theoretisch sagt, okay, wenn der das sagt, also wenn ein klares Verhältnis ist, dass der Bergführer ist und ich nicht, dann ist, da trifft das viel eher zu natürlich. Aber da ist die Frage, wie genau ist das zu unterscheiden hier in diesem Fall, das ist sehr spannend. Und das andere, es gibt halt viele Fragen, die in diesem Fall aufgetaucht sind. Eben zum Beispiel, sie sind angeblich zu spät gestartet, hätten dann schon, so sagen einige Experten, an einem gewissen Punkt umdrehen müssen. Das ist das sogenannte Frühstücksplatzl. Und das ist der Ort, der als letztmöglicher Punkt für eine Umkehr gilt. Den sollte man eigentlich früh am Tag erreichen. Das Paar war erst gegen 13.30 Uhr dort, dann Windgeschwindigkeiten 74 km/h, minus 8 Grad. Die Frau hatte nur Snowboard-Softboots zum Beispiel und war mit einem Splitboard unterwegs, also auch nicht die geeignete Ausrüstung. Mhm. Und als er sie dann verlassen hat, hat er sie ohne den Biwaksack oder auch ohne die Wärmeschutzdecke, also die Kälteschutzdecke, dort liegen lassen. Viele offene Fragen und Punkte natürlich, muss alles dann sowieso jetzt der Richter erklären, der übrigens auch selber erfahrener Bergführer und Alpinist ist. Aber eben ein sehr spannender Fall, weil es natürlich schon auch ein Thema ist, wo man sagt, okay, in welchem Verhältnis, wie, wann wird das definiert oder wann kommt eben dieses Bergführer aus Gefälligkeit? Dazu ein spannender Aspekt ist auch, dass die Mutter der Verstorbenen das ganze mediale Aufkommen um das Thema verurteilt und sagt doch, sie hält das für eine Hexenjagd. Meine Tochter wird da als kleines Dummelchen dargestellt, das sie auf den Berg hochschleifen hat lassen und ich finde es unfair, wie mit dem Freund von Kerstin umgegangen wird. In den Medien und im Internet wird eine Hexenjagd auf ihn veranstaltet und das Paar habe der Mutter nach die Entscheidungen immer gemeinsam getroffen. Wenn Kerstin nicht einverstanden war, habe sie den Bergtour nicht gemacht. Und deswegen hat er auch nicht verdient, als Führer in die Verantwortung genommen zu werden, sagt die Mutter der Verstorbenen. Aber auf jeden Fall spannender Prozess. Wie gesagt, schauen wir, ob jetzt da gleich was ein Prozess startet, ob der verschoben wird und was da natürlich da rauskommt. Ganz anderes Thema. Wir schauen zu den Mietpreisen und da in die Bundeshauptstadt nach Wien.
Wien.orf.at Artikel, ja, Wohnungsmangel verschärft sich. Der erste Wiener Wohnungsmarktbericht 2026 ist erschienen und zeichnet ein nicht so positives Bild der Lage. Ganz kurz gesagt, es gibt einen Nachfrageüberhang und dadurch einfach einen Mangel an Wohnungen. Das sind zwei Zahlen auszudrücken. Die Baubewilligungen für einen neuen Wohnraum sind im Jahr 2019 über 21.000 gewesen und im Vorjahr unter 6.000. Also massiv zurückgegangen.
Weniger.
Fertigstellungszahlen werden heuer auf 60% des Niveaus von 2023 fallen. Also es geht einfach massiv zurück und die Nachfrage ist aber ungebrochen stark. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Preisen wieder. Eine Expertin sagt, sie rechnet mit einem Anstieg bei den Mieten heuer so um die 7-8%.
Spoiler, wird bei den Gehältern nicht so ausschauen, falls du fragst.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Gut, dass du sagst.
Ja, absolut.
Das tut schon weh. Das tut weh. Auch bei den Eigentumswohnungen erwartet sie einen Anstieg von 3%. Und das bedeutet voraussichtlich, also kann sich dann, das sieht einen Rattenschwanz nach sich. Ja. Also das heißt, dann werden immer mehr Menschen auch aus der Großstadt rausziehen. Ja. Also es ist einfach Abwanderungstendenzen. Wohnungen sind kürzer am Markt. Mietverträge werden oft unmittelbar nach der Erstbesichtigung abgeschlossen. Eigentum wird in frühen Bauphasen gekauft. Wohnungssuchende gehen immer mehr Kompromisse ein. Also ja. Es wird einfach immer zager, wenn du eine Wohnung suchst. Es geht offensichtlich in die falsche Richtung. Berechnungen nach braucht die Stadt Wien bis zum Jahr 2040 rund 100.000 zusätzliche Wohnungen, wenn man sich so das Bevölkerungswachstum anschaut. Mhm. Und was wird sich da jetzt gewünscht? Effizientere Widmungs- und Bauverfahren, österreichweite einheitliche Standards, Vereinfachungen bei der Abwicklung von Bauverfahren, einheitliche Bauvorschriften. Kleinen Hoffnungsschimmer sieht ein Experte bei den gemeinnützigen Wohnungen. Das ist gut, da wird bereits verstärkt zu bauen begonnen, aber das dauert halt. Ne? Also die Wohnungen sind dann erst 2027, 2028 am Markt.
Das ist kein Lego-Haus, so schnell kannst du es nicht zusammenbauen.
Leider.
Ja, und natürlich ist auch das Thema, ja, jetzt ist das dann in der Hauptstadt so, in Wien, aber dann wird es ja rundum und um und dann immer mehr hinziehen in das Umland.
Merkt man schon.
Dadurch wird es dann auch dort teurer, dann wird es überall anders. Natürlich sowieso, also wenn dann ein Teil so vorreitet in den Städten überhaupt, in Österreich, sowieso immer auch der Wohnraum teuer und teurer.
Ja. Wohnen ist nicht nur in Wien ein Thema. Ja.
Also nein, sowieso aber eben, ist es halt, wenn es da mehr anfängt.
Genau, und dann.
Na, hei, schwierig. Gut, ganz was anderes, wenn man dadurch einen Stress hat, dann vielleicht juhu, Gott sei Dank. Könnte man sich denken.
Ganz so ist es nicht, aber ja, im Standard gibt es ein interessantes Interview mit einem Arzt zum Thema Stress. Psychiater Volker Busch, das ist die Headline, in vielen Fällen ist Stress gesund. Er erklärt in dem Interview, warum Stress nicht automatisch krank macht und erwähnt auch, dass neue Studien zeigen, dass die Angst vorm Stress oft größer ist als der Stress selbst und Leute, die über Jahre hinweg Stress eher aus dem Weg gehen, sind dann natürlich anfälliger drauf und können einfach nicht so gut damit umgehen. Und weil wir dazu neigen, Stress automatisch als etwas Schlechtes zu sehen, wird ein wichtiger Punkt oft vergessen, sagt er. Er kann ja auch gesund sein, weil er uns ermöglicht oder mehr oder weniger dazu zwingt, uns anzupassen und ein Ziel zu erreichen, also unser Bestes zu geben. Ist jetzt natürlich eine sehr positive Sicht, aber ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf, sagt er. Er sagt außerdem, dass die Häufigkeit von Stress oder Druck jetzt gar nicht so das Problem ist, sondern eher, wie gut wir es schaffen, uns am Abend oder am Wochenende abzuschalten und zu regenerieren. Also wenn diese Regenerierungsphasen da sind und auch genutzt werden, ist es gar nicht so schlimm, jetzt wenn man halt viel Stress hat, auch wenn das jetzt wahrscheinlich viele anders sehen würden. Was ich auch noch spannend finde, ist das Thema oder der Begriff Freizeitstress, das auch aufkommt. Er sagt, das ist ein klassisches Beispiel für Zweckentfremdung von einem Begriff. Freizeitstress ist die Erfindung von einer Gesellschaft, denen es halt eigentlich viel zu gut geht. Und so wird das automatisch zu was Negativem und vielleicht sollte man andere Wörter dafür suchen. Und ich habe jetzt darüber nachgedacht, ich privat verwende den Begriff auch und ist wirklich blöd. Also Freizeitstress herzunehmen für etwas, wenn ich sage, ich gehe da jetzt ins Kino, da mit wem essen und da treffe ich mich mit dem, eigentlich Sachen, die ja schön sind und dann wird das durch das Wort automatisch zu was Negativem. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde ab jetzt sagen, die Woche ist mein Kalender echt voll, aber ich freue mich auf die privaten Erlebnisse, die halt dann ein Ausgleich sein sollen. Also ist auch Zugangssache, ja.
Jetzt, also Zugangssache, ich glaube, dass der Herr Dr. Busch ein sehr entspanntes Leben hat. Ich glaube, dass der wirklich, ja, ich weiß nicht, also ich möchte natürlich, der wird das als Psychiater natürlich, hat er ein Fachwissen, überhaupt keine Frage, aber meine persönliche menschliche Erfahrung, die ich ja auch habe, die lasse ich mir auch nicht absprechen, auch nicht seine Expertise absprechen, aber Ich würde zum Beispiel mal nicht sagen, in vielen Fällen, sondern in manchen Fällen kann Stress gesund sein, weil wenn du von, du bist da in einem Call, wo dich jemand rausholt in ein Meeting, wo du wieder rausgeholt wirst in einen Call, dann rübergehst in ein anderes Meeting, wo du am Weg dahin unterbrochen wirst von einem Spontan-Meeting, wo man dich braucht. Spoiler, ist gar nicht so geil. Ja?
Du sprichst auch was sehr Wichtiges an, weil abschließend wollte ich jetzt noch kurz zwei Lifehacks wiedergeben, die er sagt, weil der Standard hat ihn gefragt, gibt es Lifehacks für Menschen, denen Stress manchmal zu viel wird? Und du sprichst genau schon was Richtiges an. Es passiert ja extrem oft etwas noch spontan am Tag. Da kommt noch spontan ein Call und ein Meeting dazu und der will nur das und da kommen noch die Mails und damit kannst du halt nicht rechnen. Und seine Tipps wären aber, in der Früh sich zu fragen, zwei Fragen. Zum einen, was verdient heute die volle Konzentration? Also priorisieren hilft. Und die zweite Frage, was lässt man ganz bewusst weg? Ja, ich kann schon aufstehen und sagen, alles, was heute extra dazukommt, auf das Pfeife und ihr könnt es mir alle gern haben, aber ob das dann so funktioniert.
Auch den Wecker abdrehen und sie umdrehen. Ja. Also, ich finde das also wirklich, ich sag mal, vielleicht ein bisschen so eine Lebensrealitätsfrage. Mein persönlich, nur mein Glaube, wie gesagt, der ist Psychiater, ich möchte ihm das ja mit, mein persönlicher Eindruck ist, vielleicht ein bisschen an einer Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen vorbeigehend. Diese Einschätzung mit, na, Stress ist schon gesund, da können wir uns hinauswachsen, alles gut, alles toll. Ich sehe aber einen Lifehack schon auch. Es ist, glaube ich, mein persönlicher Zugang gegen Stress ist einfach, wenn es heute natürlich ist, nächste Woche, ist auch wurscht. Und weil, also auch wenn immer alle, nein, nicht priorisieren, sondern gut. Wirklich sich bewusst sein, ja. Wenn man nicht gerade akut Herz- oder Hirnchirurg ist.
Dass ja. Nichts passiert.
Oder Rettung und Feuerwehr.
Ja.
Wenn man das jetzt, da ist es wichtig, dass man es jetzt macht. Sonst ist es meistens, na dann sage ich am, die Deadline wird nächste Woche auch noch gut ausschauen.
Ja, Nein sagen.
Ja,
Nein
das ist
sagen.
Mein persönlicher Lifehack, ohne, ja. Ich habe nicht Psychologie und Psychiatertum studiert, aber mein eigener
Lebenslauf.
Psychiatrie, wie heißt das Studium?
Psychologie.
Ich habe ich schon gesagt, aber ich dachte, das sind zwei verschiedene.
Ach so, nein, das passt
schon. Ah, na gut. Also, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin bei Nein sagen. Ja.
Bisschen entspannter drauf, ja, sage ich.
Genau.
Kannst du? Nein.
Das ist auch deine Abwesenheitsnotiz.
Richtig.
Nein.
Es wäre dringend. Nein. Wäre es nicht.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!